Und im Buddhismus spricht man, um Verwechslungen mit dem Hinduismus auszuschließen, vom Buddha-Dharma. Aber wir hier unter uns sagen immer nur kurz Dharma. Und die gebräuchlichsten Bedeutungen sind auch hier, also im Buddhismus, das kosmische Gesetz, die buddhistische Lehre, die Manifestation der Wirklichkeit, ethische Regeln. Und darüber hinaus gibt es noch spezifisch buddhistische Verwendung des Wortes, nämlich Geistesinhalte, das sind zum Beispiel Gedanken, oder Bezeichnungen für Daseinsfaktoren, das sind physikalische oder psychische Faktoren in der Welt. Die ersten vier, da komme ich gleich im Laufe des Vortrages darauf zu sprechen, und die beiden zuletzt genannten, also Dharma im Sinne von Geistesinhalten oder Daseinsfaktoren, stellen eine Besonderheit dar. Und wenn man die in Übersetzungen liest, dann kann man das gleich feststellen, denn die werden meistens klein geschrieben. Also immer wenn Daseinsfaktoren oder Geistesfaktoren gemeint sind, dann schreibt man die klein. Und dann gibt es auch ein Plural, dann schreibt man Dharmas. Der Dharma, da gibt es nur einen und da gibt es kein Plural von. Also zunächst der universelle Dharma, das kosmische Gesetz. Also der Dharma großgeschrieben ist, wie ich bereits ausgeführt habe, keine Erfindung des Buddha. Er ist kein philosophisches oder religiöses Konzept eines Menschen. Der Buddha hatte nicht das Ziel, eine neue Bewegung zu gründen. Er hatte zunächst sogar Zweifel und fragte sich, ob er überhaupt lehren sollte. Wir werden feststellen, dass der Spruch die Generation von heute auch vor 2500 Jahren schon galt. Der Buddha hat nämlich gesagt, ich erwog, der Dharma, den ich erlangt habe, ist tiefgründig, schwer zu sehen und schwer zu verstehen, friedvoll und erhaben, durch bloßes Nachdenken nicht zu erlangen, subtil von den Weisen zu erfahren. Aber diese Generation ergötzt sich am Verlangen, begeistert sich für das Verlangen, erfreut sich am Verlangen. Es ist so schwer für so eine Generation, diese Wahrheit zu erkennen. Der Dharma ist universell. Seine Bedeutung geht über unsere Welt hinaus. Der Dharma wurde vom Buddha wiederentdeckt. Denn wenn der Buddha die Wahrheit in Anführungszeichen nur gesehen und erfahren hat, dann ist die Wahrheit auch ohne den Buddha existent. Sie ist uns dann nur nicht zugänglich, sondern verdeckt durch den Schleier der Verblendung. Im Gegensatz zu der christlichen Kosmologie, wo es nach meinem Verständnis, ich muss dazu sagen, ich bin kein Theologe, mit der Erschaffung der Welt einen Anfang und mit dem Tag der Auferstehung ein Ende gibt, geht die buddhistische oder auch indische Kosmologie von Kreisläufen aus. Also, unser Universum ist danach entstanden, hat eine gewisse Lebensspanne, wird existieren, dann wird es vergehen und es wird ein neues entstehen. Und unser Universum ist auch nicht das einzige. Es gibt unzählige davon, die parallel existieren. Und wenn ich nicht irre, ist das heute auch die Annahme einiger Physiker, also dass wir mehrere parallele Universen haben. Und der Dharma gilt in jedem Universum und zu allen Zeiten. Und darüber hinaus ist er noch in einem weiteren Aspekt universell. Er gilt nicht nur für uns Menschen. Wir haben als Menschen oft einen ziemlich egozentrierten Blick. Unsere Vorstellung von dem, was sein kann, ist durch unseren Erfahrungshorizont, das, was wir sehen oder messen können, begrenzt. Und sicher hat auch hier unsere christliche Tradition, die den Menschen als Krone der Schöpfung und als Mittelpunkt sieht, eine entscheidende Rolle gespielt. Im Mittelalter wurde die Erde deshalb als Zentrum des Universums angesehen. Und in der indischen Vorstellungswelt ist der Mensch nur eine von möglichen Existenzformen. Es gibt darüber hinaus andere, die der direkten Erfahrung des Menschen verschlossen bleiben. Wie die Welt der Götter zum Beispiel. Und im Pali-Kanon, das sind die buddhistischen Schriften, findet man Schilderungen aus diesen unterschiedlichen Welten. Und nach den Beschreibungen gab es Verbindungen zwischen diesen Welten, zwischen Götter- und Menschenwelt. Der Buddha wird gesehen als Lehrer von Göttern und Menschen. Mit Gott ist hier allerdings kein Schöpfergott gemeint, sondern einfach ein anderes Wesen, eine andere Existenzform. Die westliche Buddhismusforschung behandelt solche Begebenheiten oft als Fabeln, als nicht real, die in den ursprünglichen Text eingefügt wurden, um die Bedeutung des Buddha hervorzuheben. Und wenn wir in den Schriften lesen, wie der Buddha zu den Menschen spricht, so stimmt das mit unserer Erfahrung überein. Wir können das nachvollziehen. Ein Mensch spricht zu einem Mensch. Wir halten die Schilderung für wahr. Redet der Buddha dagegen mit einem Gott, so können wir das nicht nachvollziehen. Das ist für uns unbegreiflich. Und solche Begebenheiten gehören dann in das Reich der Mythen. Nur können wir wirklich sicher sein, dass das, was wir nicht finden oder nachvollziehen können, auch nicht existiert? Der Dharma gilt für alle Wesen, die es geben mag. Menschen, Götter, Tiere, Höllenwesen und was es auch immer für Existenzen gibt. Allerdings spielt der Mensch im Buddhismus auch eine herausragende Rolle. Der Buddha war ein Mensch. Und Menschen haben die idealen Bedingungen, sich zu entwickeln. Wir erleben Glück und Leid, aber relativ ausgewogen. Der Mensch hat trotz des Leids noch genügend Energie, um sich zu entwickeln. Und das Glück, das wir genießen, ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Antrieb da, etwas zu tun. In anderen Existenzformen ist das nicht so. Da ist das Leid vielleicht so groß, dass die Entwicklung gar nicht möglich ist. Oder das Glück so intensiv, dass gar keine Veranlassung besteht, irgendetwas ändern zu wollen. Die Gesetze und Prinzipien, die im Dharma formuliert sind, gelten in allen Welten und allen Existenzformen und zu allen Zeiten. Und ich persönlich glaube, dass es allein in unserem Universum andere vernunftbegabte und spirituell entwicklungsfähige Wesen gibt. Und auch dort mag es Praktizierende geben, die auf dem Weg sind und ihre Buddhas verehren. Wir sehen schließlich nur einen ganz kleinen Teil unseres Universums, von den anderen Universen ganz zu schweigen. Und in den Prozessen des Entstehens und Vergehens der Universen gibt es Zeitalter mit und Zeitalter ohne Buddhas. Und wir haben das Glück, in einem Zeitalter geboren zu sein mit einem Buddha, mit Buddha Shakyamuni. Und diese Zeitalter sind unwahrscheinlich lang, unvorstellbar lang. Und der Buddha hat das in einem sehr schönen Gleichnis deutlich gemacht, was ein langer Zeitraum ist. Das ist gerade so, wie wenn da ein Felsenberg wäre. Eine Meile lang, eine Meile breit, eine Meile hoch. Ohne Spalt, ohne Riss, lauter feste Masse. Und es streifte immer nach Ablauf eines Jahrhunderts ein Mann daran mit einem Gewand aus Benares-Seide. Schneller würde durch ein solches Verfahren der große Felsenberg aufgebraucht und ging zu Ende als ein Weltzeitalter. Schon recht lang. Und die Konsequenz aus der Vorstellung, dass alles in Kreisläufen geschieht, alles entsteht und vergeht, ist, dass das Wissen um den Dharma irgendwann wieder verschwunden sein wird und wieder neu entdeckt werden muss. Und das geschieht, wenn ein neuer Buddha geboren wird. Wir wissen nicht, wann, wir wissen nur, dass das geschehen wird. Mit der gleichen Sicherheit, mit der wir aufgrund der Kenntnisse der Physik und der Chemie wissen, dass unsere Erde irgendwann einmal von der Sonne verschlungen sein wird, wenn die Energie der Sonne aufgebraucht ist und ein roter Riese entstanden ist. Und die Universalität und die Zeitlosigkeit des Dharma wird in den buddhistischen Schriften immer wieder betont. Der Dharma ist wohl gelehrt, er ist dem Erhabenen und keinem anderen Lehrer eigen. Wenn man ihn übt, sind seine Ergebnisse noch in diesem Leben sichtbar. Er ist zeitlos. Er lädt den Sehenden ein, zu kommen und für sich selber zu sehen. wie er ist. Er führt von den niederen zu den höheren Daseinsstufen voran. Die Weisen müssen ihn jeweils selber verstehen. Zu Zeiten des Buddha gab es im indischen Raum sehr viele Sucher und spirituelle Lehrer. Und viele glaubten, die Wahrheit gefunden zu haben. Die haben sie dann verkündet, weil sie wollten ihre Anhängerschaft vergrößern. Und der Buddha wurde daher oft gefragt, was denn seine Lehre auszeichnet und wie man sicher sein kann, dass es die richtige Lehre ist. Und was mich persönlich bei seinen Antworten immer wieder fasziniert hat, ist die Klarheit und Selbstverständlichkeit, mit der der Buddha seine Schüler auffordert, die Lehren anzuwenden, zu prüfen und auf die eigene Erfahrung und die Erfahrung der anderen Praktizierenden zu vertrauen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass man der Lehre deshalb folgen soll, weil der Buddha ist. Die Lehre spricht für sich selber. Und die Notwendigkeit des Vertrauens in die eigene Erfahrung hat der Buddha immer wieder dargelegt. Und das möchte ich anhand zweier Zitate zeigen. Das erste ist, glaube ich, recht bekannt, das ist der Rat an die Kalama. Die Kalama waren ein Volksstamm und durch ihr Gebiet kamen eben auch viele Suchende, haben gepredigt, unter anderem auch der Buddha. Und die Kalama fragten den Buddha, wie man denn herausfinden könnte, bei den vielen Suchern, die da vorbeikamen, was denn die richtige Lehre ist. Und der Buddha hat folgendermaßen geantwortet. Geht, Kalama, nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinung, nicht nach Autorität der heiligen Schriften, nicht nach bloßen Vernunftsgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien, bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht nach der Autorität eines Meisters. Wenn ihr aber, Kalama, selber erkennt, diese Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von den Verständigen getadelt und, wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Unheil und Leiden, dann, o Kalama, möget ihr sie aufgeben. Das war das erste Zitat. Und das zweite ist auf eine ähnliche Frage die Antwort an seine Tante. Seine Tante hat ihn auch großgezogen, weil seine Mutter kurz nach seiner Geburt gestorben ist. Und seine Tante ist dann später Nonne geworden, also auch Buddhistin. Gab es damals noch nicht. Dharma-Praktizierende. Und sie hat das auch gefragt. Und der Buddha hat geantwortet. Die Tante heißt Gotami oder hieß Gotami. Von welchen Lehren auch immer du, Gotami, Folgendes mit Sicherheit sagen kannst. Diese Lehren führen zu Leidenschaft, nicht zu Leidenschaftslosigkeit, zu Bindung, nicht zu Loslösung, zur Mehrung weltlichen Gewinns, nicht zu dessen Abnahme, zu Habsucht, nicht zu Genügsamkeit, zu Unzufriedenheit, nicht zu Zufriedenheit, zu Geselligkeit, nicht zu Einsamkeit, zu Trägheit, nicht zu Energie, zur Freude am Schlechten, nicht zur Freude am Guten. Von solchen Lehren, Gotami, kannst du mit Sicherheit sagen, dies ist nicht die Lehre. Doch von welchen du auch immer sagen kannst, dass sie das Gegenteil dessen sind, was ich gerade genannt habe, von solchen kannst du mit Sicherheit sagen, dies ist die Lehre. Und an dieser Stelle möchte ich noch eine Warnung einschieben. Gerade bei dem Rat an die Kalama besteht die Gefahr, den Rat auch misszuverstehen. Es ist nämlich kein Freibrief für die Beliebigkeit in der Praxis. Denn es ist nicht immer leicht zu erkennen, was heilsam und hilfreich ist und was nicht. Deshalb brauchen wir die Verständigen, die Weisen und die Gemeinschaft. Buddhisten müssen sich daher mit dem Dharma auseinandersetzen. Deshalb haben wir hier im buddhistischen Zentrum Studiengruppen, in denen wir über den Dharma und über buddhistische Texte sprechen und in denen wir versuchen, einen Bezug zu unserem Leben herzustellen. In den tibetischen Klöstern wird im Klosterhof debattiert, um an dem Verständnis des Dharma zu arbeiten. All dies ist Teil der buddhistischen Praxis, den Dharma halt zu verstehen.